Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zur nächsten Sendung, in der wir mit dem heiligen Sebastian unterwegs sein werden. Ich darf Sie auf dieser Reise begleiten und mein Name ist Andrea Marti. Eingangs werden wir etwas über das Leben und Wirken vom heiligen Sebastian erfahren. Und in einem zweiten Teil sind wir mit dem ehemaligen Gemeindepräsidenten aus Neffels, Fridolin Hauser, im Gespräch. Er wirkte schon seit klein auf im Rahmen der jährlichen St. Sebastians-Prozession von Neffels nach Schennis Ende August mit und bringt uns dieser wunderschöne Brauch der Heiligenverehrung näher. Wer war der heilige Sebastian? Der heilige Sebastian stammte von vornehmen und frommen Eltern, geboren in Narbonne in Frankreich. Die Mutter war aus Mailand in Italien. Seine schöne Leibesgestalt, große Klugheit und Tapferkeit machten ihn bei dem Kaiser Diokletian so wert und angenehm, dass er ihm seine Leibgarde anvertraute und ihn zum Hauptmann ernannte in seinem Palast in Rom. Diokletian wusste aber nicht, dass Sebastian ein Christ sei, denn der Heilige hielt dies verborgen, damit er den Christen besser beistehen und ihnen mehr Gutes erweisen könnte. Diese besuchte er in den Kerken, versah sie mit notwendiger Nahrung, stärkte sie im Glauben und munterte sie zur Marter auf. Markus und Marsilian, zwei Brüder, wurden wegen des christlichen Glaubens von Nikostratus eingekerkert. Sebastian bekehrte sie, ebenso ihren Vater Tranquillinus, den Nikostratus und dessen Gemahlin Zoe, die zuvor stumm gewesen war, aber durch das heilige Gebet wunderbar den Gebrauch der Zunge wieder erlangt hatte, wie auch den Kerkermeister Claudius und andere, welche in der Folge zu verschiedenen Zeiten den Martertod erduldeten. Auch den Statthalter Chromatius überzeugte Sebastian derart von der Göttlichkeit des Glaubens, dass er sich auf der Stelle zum Empfang der heiligen Taufe entschloss. Mit ihm ließen sich auch alle seine Bediensteten taufen, wie auch viele Gefangene und Leibeigene, denen er nach empfangenem Sakrament der Wiedergeburt die Freiheit schenkte. Darauf gab er sein Amt auf, verfügte sich auf seine Güter außer der Stadt und verpflegte das selbst die aus der Stadt vertriebenen oder daraus entflohenen Christen. Bald erfuhr der Kaiser Diokletian durch einen abgefallenen Christen, dass Sebastian ein Christ sei und andere zur Standhaftigkeit im Christentum eifrigst ermahne. Sogleich berief Diokletian den Heiligen zu sich und warf ihm mit bitteren Worten vor, dass er seine Gunst so schmählich vergolten hätte, da weder Schmeicheleien und Versprechungen noch Drohung den heiligen Sebastian zum Abfall verleiten konnten, so befahl der Kaiser, ihn an einen Pfahl zu binden und mit Pfeilen tot zu schießen. Man schritt sogleich zur Vollziehung des Befehls. Man riss ihm die Kleider vom Leib, band ihn mit den Stricken an einen Pfahl und schoss so lange mit Pfeilen auf ihn, bis man glaubte, er hätte seinen Geist aufgegeben. In der Nacht kam die fromme Matrone Irene, deren Gemahl erst kürzlich sein Leben für den christlichen Glauben hingegeben hatte. Diese wollte mit Beihilfe von einigen anderen den Leib des Heiligen gebührend zur Erde bestatten. Als sie aber noch ein Zeichen des Lebens an dem Heiligen wahrnahm, brachte sie ihn in ihre Wohnung und pflegte ihn so erfolgreich, dass er wieder vollkommen genas. Kaum war Sebastian geheilt, so ging er ungerufen zum Kaiser und stellte ihm vor, wie ungerecht er handle, indem er so viele Christen, die doch keines einzigen Verbrechens schuldig seien, so grausam misshandeln und hinrichten lasse. Diokletian erschrak zuerst, dann aber gebot er voll Ingrim, den Hartnäckigen in der Reitbahn so lange zu schlagen, bis er seinen Geist aufgeben würde. Der Befehl wurde vollzogen und der glorreiche Blutzeuge endigte unter der Gewalt der Schläge sein Leben im Jahre 288, den 20. Januar. Sein heiliger Leib wurde in eine stinkende Grube geworfen, von der heiligen Lucina aber heimlich wieder herausgenommen und mit großer Ehrenbezeigung zur Erde bestattet. Im Jahr 680 brachte man die Reliquien des heiligen Märtyrers in eine prächtige, von Konstantin dem Großen schon lange zuvor erbaute Kirche, eine der sieben Hauptkirchen Roms. Der heilige Sebastian ist Schutzpatron gegen die Pest und andere ansteckende Krankheiten. Der heilige Sebastian wird gegen die Pest, andere Seuchen sowie als Schutzpatron der Brunnen angerufen, da man seiner Fürbitte das schnelle Erlöschen der sogenannten Justinianischen Pest 680 in Rom zusprach. Sein Kult erwuchs vor allem seit dem Schwarzen Tod in der Mitte des 14. Jahrhunderts. Außerdem ist er Patron der Sterbenden, Eisenhändler, Töpfer, Gärtner, Gerber, Fürstenbinder, der Polizisten in Deutschland und Italien, Soldaten und Schützenbruderschaften, Kriegsinvaliden, Büchsenmacher, Eisen- und Zinngießer, Steinmetzer, Jäger, Leichenträger, Waldarbeiter und wird gegen die Feinde der Kirche angerufen. Sebastianus ist einer der drei Schutzpatrone der Stadt Rom, Schutzpatron von Rio de Janeiro und zusammen mit dem heiligen Fabian der Städte Selm in Westfalen und Furt im Wald in der Oberpfalz. In Rio de Janeiro, eigentlich Cidade de São Sebastião de Rio de Janeiro, findet am Gedenktag des Heiligen eine Prozession statt. Der bedeutendste Sebastians-Wallfahrtsort im deutschen Sprachraum ist die ehemalige Abteikirche St. Sebastian im oberbayerischen Ebersberg, wo die Hirnschale des Heiligen in einem kostbaren spätmittelalterlichen Reliquiar aufbewahrt wird. Zu den Attributen des Heiligen gehören Pfeile, die seine Brust durchbohren. Das Martyrium des heiligen Sebastian wurde in der bildenden Kunst bereits im 5. Jahrhundert dargestellt. Typisch ist die Darstellung als Krieger, in häufig zeitgenössischer Rüstung mit Schild und Schwert. In der deutschen und niederländischen Darstellung ab der Gotik wird meist der von Wunden bedeckt, magere Körper hervorgehoben. Häufig wird auch die gesamte Beschießungsszene gezeigt, wie etwa bei Hans Memling. In solchen Darstellungen ist der Heilige meist an einen Baum gebunden, so auch in Correggio Madonna des heiligen Sebastian 1524. Darstellungen wie die von Matthias Grünenwald auf den Isenheimer Altar weichen davon bewusst ab, um damit eine besondere Bildaussage zu unterstreichen. Herausstechend ist Georges de la Tour Darstellung des heiligen Sebastian in den Armen der ihn pflegenden heiligen Irene, die starke Anklänge an eine Pietà-Darstellung aufweist. Spätestens seit der Renaissance wird der heilige Sebastian als standhafte Ikone männlicher Adonis-ähnlicher Schönheit dargestellt. Ursache für die Erneuerung der Heiligenverehrung nach der mittelalterlichen Zeit war die erfolgreiche Anrufung während eines Pestausbruches in Rom nach 1348. Auf den Gedenktag des Heiligen, zugleich Gedenktag auch des heiligen Fabian, beziehen sich zahlreiche Bauernregeln. An Sebastian und Fabian fängt der rechte Winter an. An Sebastian und Fabian soll der Saft in die Bäume gehen. An Sebastian und Fabian, Sturm und Frost, ist allen Saaten wohlgetan. An Sebastian und Fabian, im Nebelhut, der tut den Pflanzen gar nicht gut. An Sebastian und Fabian, je kälter und heller, dann werden Scheuer und Fässer umso voller. An Sebastian und Fabian, Sonnenschein, der lässt den Tieren das Futter ausgehen. Um Sebastian und Fabian, da nimmt auch der Tauber die Taube an. Nun hören wir ein Sebastianslied einer Prozession in Malaysia. Der heilige Sebastian genießt eine hohe weltweite Verehrung, unter anderem auch in Indien und Japan und wie jetzt das nachfolgende Lied zeigt, in Malaysia.
വിശുദ്ധനായ സെബസ്ത്യാനോസെ ഞങ്ങൾക്കു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണമേ. വിശുദ്ധനായ സെബസ്ത്യാനോസെ ഞങ്ങൾക്കു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണമേ. ഞങ്ങളെ പരിശുദ്ധരാക്കുവാൻ പണ്ടു നർബോനയിൽ ജനിച്ചവനെ, പാപികൾ ഞങ്ങളെ പരിശുദ്ധരാക്കുവാൻ പണ്ടു നർബോനയിൽ ജനിച്ചവനെ, പാവങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്കു സ്വർഗരാജ്യം തരാൻ പീഡനമേറ്റു തളർന്നവനേ. വിശുദ്ധനായ സെബസ്ത്യാനോസേ ഞങ്ങൾക്കു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണമേ. വീതിയിൽ അഗ്നിശലാഖയായി ജ്വലിച്ചവനെ, അന്ധരയന്ധർ നയിക്കുന്ന വീതിയിൽ അഗ്നിശലാഖയായി ജ്വലിച്ചവനെ, രക്തത്തിൽ മുങ്ങി നിന്നൊരു വേദ സാക്ഷിയായി രശ്മികിരീടമണി. വിശുദ്ധനായ സെബസ്ത്യാനോസേ ഞങ്ങൾക്കു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണമേ. ആധിയും വ്യാധിയും ഇവിടന്നകറ്റുവാൻ ർത്തുങ്കൽ പള്ളിയിലിരിപ്പവനെ, ആധിയും വ്യാധിയും ഇവിടന്നകറ്റുവാൻ അർത്തുങ്കൽ പള്ളിയിലിരിപ്പവനെ, അംഗങ്ങളത്രയും ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കാൻ അമ്പുകൾ കൊണ്ടു മുറിഞ്ഞവനെ. വിശുദ്ധനായ സെബസ്ത്യാനോസേ ഞങ്ങൾക്കു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണമേ. വിശുദ്ധനായ സെബസ്ത്യാനോസേ ഞങ്ങൾക്കു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണമേ.
Nach diesem schönen Sebastianslied einer Prozession in Malaysia sind wir zurück in der Sendung, in der es um den heiligen Sebastian geht. Nach dem ersten Teil, in dem wir mit dem Leben und Wirken des heiligen Sebastian vertraut gemacht wurden, sind wir nun im Gespräch mit dem ehemaligen Gemeindepräsidenten von Neffels, Fridolin Hauser. Er wirkte seit seiner Kindheit im Rahmen der St. Sebastians-Prozession von Neffels nach Schennis Ende August mit. Er berichtet über diesen beinahe einzig erhaltenen, wunderschönen Brauchtum der Sebastians-Prozession.
Guten Tag, Fridolin. Herzlich willkommen bei Radio Gloria.
Freut mich. Grüezi. Andrea.
Fridolin, jedes Jahr im August pilgert die Pfarrei Nevels nach Schanis. Wie ist es dazu gekommen?
Ja, das ist natürlich eine uralte Tradition. Nach der Volkssage gibt es diese Kapelle in Schanis am Lindlauf, am alten Lindlauf der Lind, seit dem 19. Jahrhundert. Aber das kann man nicht beweisen. Ursprünglich sagt man, sei diese Kapelle erbaut worden und dieser Kult eingeführt worden zur Abwendung der verheerenden Pestseuche. Urkundlich belegt ist 1479, dass es eine Prozession gibt und Johann Peter Tschudi hat 1564 zum ersten Mal davon berichtet und er hat auch berichtet, dass es 1531 einen Kreuzgang von Glarus und Nevels gegeben habe, weil in der Eidgenossenschaft gemeiner Krieg und offene Kriegsempörung aufkamen. Das hat vermutlich einen Zusammenhang mit der Reformation. Aus der Distanz gesehen ist die Sebastian-Prozession ein Beispiel, wie die Kirche ihre Gläubigen durch gemeinsames Gebet auf ein Ziel ausrichtete und dies formal in einer demonstrativen Wallfahrt bestimmte. Diese Jahreszahlen deuten darauf hin, dass die Sebastian-Prozession eine Geschichte der Konfessionskonflikte war. Die Streitereien um die Nevelser Fahrt, das ist die Gedenkfeier für die Schlacht von 1388, an der 180 Jahre die Reformierten nicht mehr teilnahmen, weil sie mit dem Brimborium und mit diesen Feierlichkeiten nichts zu tun haben wollten. Das ist dann abgebrochen worden durch die Landsgemeinde 1835, die die Katholiken und die Reformierten wieder zusammenbrachten und seither gehen wir gemeinsam wieder. Aber der Hintergrund ist gewiss die Reformation. St. Sebastian hingegen war lange ein weit über die Region bekannter und beliebter Wallfahrtsort und daher Ziel für Störaktionen, also in der Reformation. Fanatische Bilderstürmer schleppten die Sebastiansstatue an einem Seil durch Schanis, wo sie allerlei Spott und Mutwillen damit trieben, heißt es in ihrer Urkunde. Andererseits provozieren die Gasterländer die mehrheitlich neugläubigen Glarner durch Dankesprozessionen für den Sieg der Katholiken über die Hugenotten in Frankreich. Also eine hochpolitische und nicht eigentlich religiöse Sache. Die katholischen Glarner und Schweizer hatten eine Vogtei in Gaster, also in Uznach dort, und die haben Zwangswallfahrten angeordnet. Sie mussten jeweils am 3. Januar nach Sebastian pilgern. Unter Strafe musste mindestens eine Person, der ehrbarste Mensch im Haus, teilnehmen. Man erkennt die gleiche Sprache wie bei der Nevelser Fahrt, wo auch der Ehrbarste aus dem Haus mitmachen soll. Betroffen waren Amden, Wesen, Schänis, Benken, Kaltbrunn, Quarten und sogar Murg am Wallensee. Mit diesem Gelübde sollten die abtrünnigen Gebiete dem alten Glauben wieder erhalten bleiben. Die Wallfahrt wurde für die entfernten Pfarreien zu strapaziösen Bußwallfahrten. Die Quinten und Murger wurden auf Gesuch hin von der gefährlichen Schifffahrt, also im Winter, und der unwirtlichen Reise befreit. Ein anderes Element, das noch interessant ist, vor 310 Jahren haben die Äbtissin von Säckingen und die Äbtissin von Schanis, wo ein Frauenstift war, sind zusammengekommen und haben eine Bruderschaft in dieser Kapelle errichtet. Bruderschaften waren so religiöse Gemeinschaften, die bestimmte Brauchtümer pflegten. Das geschah 1686. Die Äbtissin von Säckingen ist hierher gereist und brachte als Geschenk eine Reliquie von Fridolin. Die Bruderschaft wurde direkt dem Stift unterstellt und ist gewissermaßen entpolisiert worden. Das ist dann katholisch geworden. Während der Helvetik wurden die Wallfahrten verboten. 1811 wurde das Damenstift Schanis aufgehoben. Ungefähr zur gleichen Zeit, wie das Konstanzer Bischof aufgelöst wurde, Und wir, Glarner und Zürcher und Chur, waren im Bistum Chur angeschlossen. Damit ging die Kapelle an die Schänisser Kirchgemeinde. Das war aber mehr eine Hypothek als ein Geschenk, weil die war zerfallen. Und sie haben dann 1890 in einer belebten Schäner Gemeindeversammlung die Gegenanträge, man müsse das nicht machen, abgeschmettert und haben das kleine Kirchlein sehr schön renoviert. Auch in den 80er, 90er Jahren ist die Kapelle nochmals renoviert worden, ist heute sehr, sehr schön, ist sie also erhalten. Ja, und jetzt muss ich natürlich ein bisschen hoch angeben. Die einzigen, die diesen Brauch, noch diese Prozession nach St. Sebastian noch pflegen, sind die Nefelser. Alle anderen sind verschwunden, historisch verschwunden. Das steht in der Baugeschichte des Pfarrer Frevel von Schenis, der ein Buch darüber herausgegeben hat. Übrigens hat auch Kaplan Jakob Fee, unser Kaplan und Domherr, Dekan, hat diese Geschichte festgehalten. Ein lustiges Element ist, dass die Nefels haben so vielfach eine ironische Ader, haben viele Übernahmen und auch für die Wallfahrt gab es einen Übernahmen, das ist jetzt der Spengler Cup. Der Spengler Cup ist die Sportveranstaltung jeweils Ende Jahr in Davos oder in Kanton Graubünden. Und die sagen dem Spengler Cup, es ist eine Fußballfahrt, weil der Spenglermeister Franz Fischli Poberschnick seiner Lebtag immer an dieser Prozession teilgenommen hat und heute sogar sein Sohn und seine Nachkommen. Darum ist es der Spengler Cup. Und wenn man im Dorf fragt, gehst du auch ein Spengler Cup? Dann weiß man, gehst du an die Sebastian-Prozession. Der Feller, der sogenannte Feller, das ist der Heiligentag, an dem festgelegt wird, am Sonntag drauf ist die Prozession. Der Kilby, also es gibt einen Kilby-Feller, wann Kirchweih ist, und es gibt auch einen Wallfahrtsfeller. Und der Wallfahrtsfeller für Sebastian ist Maria Himmelfahrt. Das wird aber nicht so streng eingehalten und dann ist im Verlauf des August, manchmal sogar Anfang September, ist diese Wallfahrt am Sonntag. Um 6 Uhr ist Auszug, also es wird mit der Glocke angezeigt, findet statt oder nicht statt. Um 6 Uhr ist Auszug mit Kreuz und Fahnen, gebetet wird der Rosenkranz. Mit Rücksicht auf die noch ruhende Bevölkerung wird auf dem Marsch durch Niederurnen, die Nachbargemeinde, nicht mehr laut gebetet, damit die nicht erwachen. Nach der Eisenbahnbrücke, wo man nach Ziegelbrücke kommt, wird die Allerheiligenlitanei gebetet. Pfiffige Buben, ich war auch dabei als Ministrant, umringten früher jeweils schon bei der Schwerttafel, das ist unterhalb des Dorfes, war eine Reklametafel, heute ist dort das Sportzentrum SGU. Dort wurde das Kreuz also die Fahne heruntergenommen, das Kreuz abgenommen und wir stritten, wer das tragen darf. Und wir sind natürlich schneller gegangen und mussten dann nicht beten. Das war so unsere Spitzbüberei. Und dann gingen wir voraus, auch die roten Mäntel der Sigristen haben wir da mitgetragen und sind dann vorausgegangen. Die Wallfahrt zieht sich durch die Dörfer Oberurnen, Niederurnen, dann geht man über die Lind nach Ziegelbrücke und dann hinunter nach Schenis. Und seit einigen Jahren wird das abgekürzt, indem man dem Lindlauf entlang herunterwallt, wie man sagt. Dann ist dort ein Gottesdienst, ein feierlicher Gottesdienst in der Sebastiankapelle. Lange Zeit war doch kein elektrisches Licht. Jetzt neuerdings haben wir Strom. Und zwar wird außerhalb der Kapelle ein Gerät, ein Generator laufen, man hört ihn noch, und dann haben wir Licht. Es ist sonst sehr dunkel. Und seit der Sommerzeit ist es auch ein bisschen besser. Oder? Während die Goven und die Witwen herumtollen nach der Messe im Freien, gehen die ganz Unentwegten gehen ins Pilgerrestaurant. Das ist vielleicht etwa 10 Minuten entfernt und heißt Windeck. Windeck, das ist jene Ecke des Tals, wo der Wind besonders pfeift. Oder? Und dort gibt es dann meistens ein Servola, ein Stück Brot und etwas zu trinken. Es ist auch ein Pilgerbuch dort, das im Gasthaus deponiert ist. Das gibt jeweils Auskunft, wie war das Wetter, wer hat das begleitet, wie viele Leute waren dabei und manchmal auch Sprüche. Ich bringe später noch so einen Spruch. Betend und singend zieht die Pilgerschaft wieder zurück in die Heimatgemeinde, wo der Pfarrer jeweils mit einem Vortragekreuz zur Entlassung den Segen erteilt. Früher waren, zu meiner Kindheit, waren rund 300 Leute dabei. Da wurde in Zweierkolonnen, parallel Zweierkolonnen, und die Lehrer kamen jeweils und hörten, ob man bete mit dem Ohr. Heutzutage dürften es vielleicht noch 60 bis 80 sein, es geht immer mehr zurück. Und die letzte Wallfahrt, glaube ich, da waren wir wieder 50. Vor allem ist schön, dass junge Leute noch dabei sind, also vom Blauen Ring, die Pfader, die junge franziskanische Gemeinschaft, die sind dabei und helfen da, das hinübertragen. Es sind meistens die gleichen 30, 40 Leute dabei seit Jahrzehnten. Damit das nicht ganz ausstirbt, haben wir vor einigen Jahren eingeführt, dass man für Senioren, die den Weg nicht mehr zu Fuß machen können, dass wir die zu mit dem Auto herführen. Und seit etwa 3 Jahren haben wir sogar noch Velopilger eingeführt. Da ist der Herr Pfarrer auf dem Velo hoch zu Ross vorausgefahren und das gab dann wieder ein bisschen ein mehr Teilnehmer. Ja, das wäre so der Ablauf.
Fridolin, du hast vorhin erwähnt, als du noch jung warst, da waren rund 300 Pilger dabei und das nimmt jetzt kontinuierlich ab. Wie siehst du das?
Ja, wie gesagt, ursprünglich war es an der Tagesordnung, dass 200-300 Leute mitkamen. Das lebte noch. Und dann ist es konstant, vor allem dann nach dem Zweiten Vatikanum, ist es zurückgegangen. Und die Zeit hat sich auch geändert. Es gab andere Veranstaltungen und das kirchliche Brauchtum wurde stark abgebaut wegen des Vatikanums. Ursprünglich hatten wir in Nevis rund 40, 45 Prozessionen im Jahr. Man muss sich das vorstellen. Die meisten aber in der Kirche oder um die Kirche. Es gab Bittage, Bittgänge. Die Einsiedlerwallfahrt ist natürlich berühmt, die Glarner Landeswallfahrt. Und die sind sukzessive abgebaut worden, vor allem weil viele Heiligentage während der Woche auf den Sonntag verlegt wurden. Das ist zurückgegangen. Und in Genis, das ist nicht nur ein religiöser Anlass, es ist auch eine sehr romantische Sache. Morgens früh, meistens beim schönen Wetter, ist das wunderbar, durch die Felder zu ziehen. Und auch das Gemeinschaftserlebnis, man kennt die Leute nicht. Also ich habe immer, es gibt ein Pilgerbuch, das habe ich herausgeschrieben. Im Jahr 1966 waren noch 210 Teilnehmer. Das ist dann kontinuierlich zurückgegangen, auf und ab. Im Jahr 1986 waren noch 83 waren noch 100 und 1986 noch 74 und dann ist es rapide zurückgegangen. 1996 waren es noch 30 und dann haben wir eben diesen Schub gemacht mit den Autowallfahrern und den Velowallfahrern und das letzte Jahr hatten wir wieder 55 Teilnehmer. Und die Gefahr ist, dass ein Problem kommt, die Gefahr ist groß, dass der Wallfahrtsbrauch verschwindet, weil das Pilgerrestaurant verschwunden ist, das ist geschlossen jetzt. Und darum ist es mir persönlich und anderen auch ein großes Anliegen, dass wir diesen sehr schönen Brauch weiter pflegen. Mhm. Übrigens, es gibt auch heitere Seiten. Im Pilgerbuch wird jeweils geschrieben, wie ist das Wetter, wer ist Pilgerführer, also ob es der Pfarrer, der Vikar oder ein Priester oder ein Franziskaner aus dem Kloster, früher die Kapuziner, wer das macht. Dann wird der Älteste und der Jüngste wird aufgeschrieben, Teilnehmer. Dann wird noch gesagt, welche Behördenteilnehmer sind angeschrieben. Und das wird dann immer mit Doppel-Ausrufezeichen gestanden. Zum Beispiel Schulrat 0. Immer vertreten sind Kirchenräte. Also die jetzige Kirchenpräsidentin hat von Anfang an jedes Jahr das mitgemacht und das ist natürlich ein positives Vorbild. Aber im Pilgerbuch vom 1. September 1985, da steht zum Beispiel ein Spruch, sind dann so auch Karikaturen drin und alle unterschreiben, und die dabei sind. Also im Pilgerbuch steht zum Beispiel am 1. September 1985, wir beten und wir wallen, zwar nicht gerade an der Prallen und südlich heißen Sonne mit Andacht und mit Wonne. Dann hört man in der dunklen Kapelle uns noch munkeln, wenn's Licht hätt, wär's da heiter, so sei es und so weiter. Und am 1. September 1996 statt, ist gerade das Gegenteil gewesen. Sauwetter, oder? Diesmal macht das Beten Spaß. Alle wurden flottstreck nass. 30 kamen an der Zahl, wie schon viele schon zum x-ten Mal. Was der Herrgott jedoch meinte, als der Himmel derart weinte, werden wir mit unseren Sünden leider nicht so schnell ergründen. Wichtig ist, es lebt der Brauch, offen ist die Windeck auch, betet schön und singet Lieder, kommt im nächsten Jahre wieder. Und außerdem waren auch lustige Sprüche drin, zum Beispiel, der Pfarrer hat mal gepredigt, oder in einer Epistel hieß es, der Mann sei der Frau, die Frau sei dem Mann untertan. Und dann kam eine Religionspädagogin und schrieb darunter, ja, ja, und ihr Männer liebet eure Frauen, Ausrufezeichen. Und so Sprüche, wenn etwas, es wurde gezeigt, wer der älteste, der jüngste Pilger war, wer Pilgerführer war, die Behördemitglieder wurden namentlich erwähnt, die Behördemitglieder, die nicht kamen, wurden auch gerügt und irgendwelche speziellen Ereignisse. Auch Zeichnungen gab es drin. Dann müsste ich das Pilgerbuch betrachten. Und wir werden dies natürlich im Pfarrarchiv sichern.
Fridolin, seit klein auf pilgerst du mit und hast sicher viele Erlebnisse. Welches war das herausragendste Erlebnis?
Ja, aus der Bubenperspektive war das herausragendste Erlebnis, dass wir erstens triumphierten, wenn wir überhaupt berücksichtigt wurden, die Stangen und die Mäntel und das Kreuz und die Fahne zu tragen. Und das zweite herausragende Element war, bei der Windeck waren wir meistens früher anwesend und mussten warten. Die letzten Bäume hatten noch Obst. Da haben wir Äpfel gestohlen. Man kann also Wallfahren und Äpfel stehlen, das geht unter einen Nenner. Und ganz speziell, das müsste ich eigentlich nicht öffentlich erzählen, aber es ist trotzdem passiert, weil es lustig war. Einer der Priester, die begleiteten, ein Vikar, der war stockmüde. Also war sehr, sehr müde und es war auch sehr kalt. Und der Pfarrer, der hat gepredigt. Und der Vikar saß auf einem Stuhl neben dem Altar. Und plötzlich ist der Vikar eingeschlafen. Und das gab dann ein riesen Hallo bei der Pilgerwurst oder im Restaurant. Hat irgendeine Dame dem Pfarrer gesagt, Sie, Herr Pfarrer, Ihr Vikar ist eingeschlafen. Und der Pfarrer wurde dann sehr, sehr wütend und hat den gemaßregelt vor allen Leuten. Also einschlafen ist ja menschlich, oder?
Das mal aus der Perspektive des Knabens. Wie war das aus der Perspektive des erwachsenen Fridolin Hauser?
Ja, also neben der sehr schönen Wallfahrt und diesem ganz besonderen Gottesdienst in dieser noch halbdunklen Kirche ist natürlich immer das Weltliche auch im Vordergrund gewesen. Und es war ein Riesenhallo, jeweils im Pilgerrestaurant am runden Tisch, wenn wir einen Servila und Brot aßen und anstießen und natürlich den Eintrag machten ins Bilderbuch. Das, und bedauerlicherweise wird das Restaurant jetzt geschlossen, für immer. Die Wirtsleute, die vorzüglich gearbeitet haben, treten in Ruhestand und haben jetzt genug gearbeitet und das geht nicht mehr auf. Wir werden eine Lösung suchen müssen, wo wir diese weltliche Seite auch noch pflegen können. Denn sie ist sehr wichtig. Wallfahren ist auch Wohlfahren. Also das ist ja bei der Einsiedlerwallfahrt so. Die Einsiedlerwallfahrt in der Kirche war das eine, der ganze Ritus, aber auch das Übernachten früher und die Stände, wo man kramen konnte oder natürlich auch das Essen in den Restaurants und das Dorf überhaupt. Und so ist das auch, gehört zur Wallfahrt, gehört auch die menschliche, profane Seite.
Sehr schön. Fridolin, möchtest du ein Abschlusswort noch an die Zuhörerschaft richten?
Ja, ich möchte eigentlich nicht an die Zuhörerschaft ein großes Abschiedswort halten, sondern auch zum Ausdruck bringen. Es ist mir ein großes Anliegen, dass wir versuchen, diesen sehr schönen Brauch am Leben zu erhalten. Und jetzt sind wir genau, und das ist auch der Grund unseres Interviews, wir sind genau an einem Punkt angelangt, wo die Krise das zerstören könnte. Wir haben keinen Pfarrer mehr im Moment. Die Leute haben andere Veranstaltungen. Es ist eine große Konkurrenz von Anlässen anderweitig. Und ich glaube, wir möchten versuchen, dieses sehr schöne Erlebnis am Leben zu behalten, solange es geht. Und wir können das nicht künstlich verlängern, aber wir können noch versuchen, Leute zusammenzubringen, die sich mindestens bei Sebastian wieder treffen. Übrigens hat Sebastian für unsere Gegend eine besondere Bedeutung, weil er auch in unserem Kapuziner-Franziskaner-Kloster auf dem Altar verewigt ist. Das ist ein Hinweis auf die frühere Verehrung des heiligen Sebastian.
Herzlichen Dank, Fridolin, für diese schönen Gedanken und auch Auflockerungen und ermunternde Aussagen. Sehr schön. Und Radio Gloria wünscht dir und einfach dem ganzen Organisationskomitee, dass sich für die Erhaltung des Brauchtums engagieren, reicher Gottessegen, und möge der heilige Sebastian bei unserem Herrn dafür einstehen, dass dieser Brauchtum erhalten werden kann. Das wünschen wir dir und einfach allen, und reicher Gottessegen. Herzlichen Dank, Fridolin.
Danke dir.
Das war die Sendung mit Fridolin Hauser über die St. Sebastiansprozession, die jeweils Ende August stattfindet, vom Nevels nach Challis. Ich hoffe, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass Sie auch berührt wurden von diesen Gedanken, und vielleicht sind Sie jetzt motiviert, mal sich anzuschließen, diese St. Sebastiansprozession Ende August. Oder Sie sind vielleicht motiviert, mal die Darstellung des heiligen Sebastian in der Klosterkirche bei den Franziskanern Mariaburg zu besuchen. Herzlichen Dank, und so verabschiede ich mich von Ihnen allen. Ich wünsche Ihnen reicher Gottessegen. Bleiben Sie hoffnungsvoll, Ihre Andrea Marti.